Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute in einer geselligen Zweierrunde. Ich bin der Stu und an meiner Seite ist der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Stu.
Thomas, ich weiß nicht, ob der eine Podcast, auf den wir jetzt Bezug nehmen, nämlich der zu Gravity Falls, schon erschienen ist, wenn das hier erscheint. Aber es gibt einen Gravity Falls Podcast und diesen beginne ich mit einer Danksagung an dich, weil du mir die Serie empfohlen hast. Jetzt reden wir heute aber über eine Serie, die ich dir empfohlen habe.
Ja, vielen Dank dafür.
Danke, darauf wollte ich hinaus. Ja, ihr wart Zeuge, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Nein, wir reden heute über eine Serie namens Future Man, die auf dem US-Streaming-Portal Hulu zu sehen ist und die seit einiger Zeit, zumindest Staffel 1, bei Amazon Prime in Deutschland verfügbar ist. Und wir haben sie gesehen. Ja, Staffel 1 besteht aus 13 Folgen, 30 Minuten pro Folge, würde ich sagen.
Ungefähr, ja.
Staffel 2 erscheint in Amerika im Januar. Und wir haben uns heute hier am 28. Dezember 2018 um kurz vor 10 Uhr abends zusammengefunden, um ein bisschen über Staffel 1 von Future Man zu reden. Und um das gleich vorwegzunehmen, es wird, glaube ich, kein Podcast, wo wir viel diskutieren. Wir fanden die Serie nämlich ziemlich gut, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, hätten wir das geklärt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das ist jetzt der Running Gag der Folge.
Nur. Ja. Ja, Future Man. Thomas, da du ja von uns beiden derjenige bist, der immer absolut vorbereitet bist, ja. Erzähl doch mal unseren werten Zuhörern, um was geht es in der Serie überhaupt?
Okay, ich lese mal einfach den Klappentext von Amazon ganz kurz vor.
Das ist super ziemlich, vorbereitet.
Der ist ziemlich knapp und voll aussagekräftig. Moment. Okay. Und zwar die Geschichte eines Hausmeisters und Gamers, der von mysteriösen Besuchern für eine Zeitreise rekrutiert wird, mit der die Auslöschung der Menschheit verhindert werden soll. Genau, das fasst das eigentlich grob zusammen. Wenn man ein bisschen genauer raufguckt, geht es darum, dass in der Zukunft ein Heilmittel quasi für alles erfunden wird, der die Menschen zu, nenne ich sie Mutanten? Darf ich Mutanten sagen? Ich nenne sie mal Mutanten.
Ja.
Zu Mutanten, also Biotics macht, heißen die. Und die unterdrücken fortan die normalen Menschen, die halt diese Fähigkeit nicht haben. Und quasi das Ende der Zeit ist gekommen, das Ende der Menschheit ist gekommen. Und es gibt aber noch ein paar Widerstandskämpfer, die in der Kanalisation leben und Ratten fressen. Die haben die Möglichkeit, ein Spiel in die Vergangenheit zu schicken, also in unsere Jetztzeit. Und dieses Spiel ist so dermaßen schwer, bis Level 83 musst du das, glaube ich, gespielt haben, dass es bisher noch kein Mensch auf der Erde geschafft hat, es durchzuspielen, außer Futterman. So, und der Futterman, Futureman, Futterman, ihr seht, worauf ich hinaus will, der Josh Futterman schafft es halt, dieses Spiel fertig zu spielen. Und just in dem Moment, wo er sich dann erstmal ein klein bisschen Spaß gönnt danach, da kann man, glaube ich, im Spoilercast kurz drauf zu sprechen kommen, kommen dann quasi zwei Krieger aus der Zukunft zurück in die Zeit, um ihn dann quasi, weil er der Erlöser ist, der Befreier, er ist der beste Krieger unserer Zeit. Natürlich nicht, weil er ist eigentlich nur ein Hausmeister in der Forschungseinrichtung. Und in dieser Forschungseinrichtung gibt es einen Wissenschaftler, der ein Herpesvirus bekämpfen möchte. Und dieses Herpes-Forschungsgedöns dann wird schlussendlich dann das hervorrufen, dass die Biotics entstehen. Das ist so diese Rahmenhandlung. Und die wollen halt gemeinsam dann mit Josh quasi den töten. Und zwar, jetzt muss ich kurz gucken, wie er hieß. Gespielt von Keith David. Wer ist er denn nochmal?
Sollte Genre-Fest
Doktor, sein. Genau, Dr. Cronish.
Ja.
Genau.
Ja, wenn man sich das so anhört, ja, kommen aus der Zukunft in die Vergangenheit, um jemanden zu töten. Ja, Zeitreise, die wahrscheinlich auch noch irgendwie dann die Zukunft oder die Vergangenheit manipuliert. Das sind halt alles so Sachen, kennt man schon irgendwo her, ne? Mhm. Also, genau. Auch die Sache, dass sie in diesem Videospiel halt denjenigen finden wollen, der würdig ist, ihnen zu helfen, das ist ja auch 1:1 eigentlich aus diesem 80er-Jahre-Film Starfight übernommen. Mhm. Und die Serie adressiert das ja auch ganz klar. Also ja. Es gibt, glaube ich, keine Folge, in der ersten Staffel, wo die Serie nicht ganz klar adressiert, übrigens, das ist ja wie bei Terminator oder bei Starfighter oder bei Zurück in die Zukunft. Und die Serie hat daran auch unglaublich viel Spaß.
Ja. Genau, also das ist so das Grundkonzept. Also man kann es, glaube ich, vor allen Dingen mit Terminator in einen Topf werfen und Zurück in die Zukunft. Mhm. Das sind so, glaube ich, die beiden Hauptthemen, Leitthemen, die durch die Serie dann führen, aber auch ganz, ganz viel anderes. Also irgendwie gefühlt so ein bisschen Mad Max mit drin, aber auch ganz viele andere Popkultursachen und Science-Fiction-Sachen aus, ja, aus den 80er, 90er Jahren. Ja,
ja, das stimmt. Und was ich so schön an der Serie finde, ist, dass diese zwei Krieger, die heißen Tiger und Wolf, zur Erklärung, in der Zukunft, aus der die beiden kommen, hat es sich nicht gelohnt, Menschen Namen zu geben, deswegen tragen die alle Tiernamen, was in einer Szene zu einer, ja, das, da kommen im Spoiler-Teil, glaube ich, zu. Und die halt relativ schnell feststellen, dieser Typ da, der es geschafft hat, das Videospiel bis zu Level, was ich, 87 oder so durchzuspielen, ist ja gar kein so toller Krieger, wie wir uns das vorgestellt haben. Denn diese beiden kommen ja aus einer Zukunft, die wirklich, ja, da muss man halt wirklich ums Überleben kämpfen. Und das hat sie halt dementsprechend auch geprägt. Und dieser Josh, der sie dann halt begleitet auf ihrer Reise, auf ihrem Abenteuer, halt die Entstehung der Biotics zu verhindern, hat jetzt nicht ihre Stärke und ihren eisernen Willen, hat aber etwas, was ihnen dafür fehlt, nämlich Intelligenz und vor allem Empathie. Und das fand ich so schön, dass halt diese zwei Parteien, du hast einmal diese kraftstrotzenden Krieger, die aber keinen Meter weit kommen würden, ohne halt diesen empathiefähigen jungen Mann.
Genau, also die kommen zurück und das Erste, was sie machen wollen, ist natürlich chronisch töten.
Ja.
Und ihn später auch als Baby töten wollen. Und also sie haben ganz viele Pläne, wo es nur ums Töten geht. Explosionen, ja, und Töten und alle irgendwie abmurksen. Und dieses Thema des Tötens führt auch dann zu einem der größten Running Gags der Seriengeschichte. Da kommen wir nachher dann auch zu.
Ja.
Und genau, ich muss ja gestehen, ich hatte dann damals ja den Trailer gesehen zu Future Man und hatte mir gesagt, okay, cool. Es hat irgendwie einen gewissen Vibe. Und Science-Fiction mag ich ja sowieso, packst du auf die Liste. Und dann lag sie da, so wie viele andere Serien auf meiner Serienliste ja auch. Und dann hattest du dann die geguckt jetzt die Tage und hatte mir dann nochmal gesagt, so von wegen, ach komm, Thomas, die musst du auf jeden Fall gucken, das ist glaube ich auch was für dich. Und hatte dann die erste Folge gesehen und nach der ersten Folge dachte ich mir, Alter, was zum Teufel hast du gerade gesehen? Was war das denn? Weil die so verrückt ist, so abgedreht ist, so abgespaced ist, aber sich gleichzeitig auch wirklich wirklich einen sehr trockenen Humor hat, sich teilweise irgendwie ernst nimmt, aber auch nicht ernst nimmt und diese Figuren halt aber auch so vorstellt, als wenn das halt alles wirklich auch bierernst gemeint ist. Und dann kam die zweite Folge und ab der zweiten Folge war ich drin. Es gab zwei Momente dieser zweiten Folge, wo ich so hart lachen musste, dass ich gedacht hatte, ich wecke jetzt alle hier im Haus auf, weil ich es abends geguckt hatte. Und nach der Folge war ich sofort drin und die hat mich reingezogen. Und das macht die Serie wirklich großartig. Sie zieht ihr Konzept, was wirklich manchmal auch ein bisschen trashig ist, manchmal auch wirklich derart überdreht und überzogen. Aber es ist halt trotzdem spaßig und das ziehen sie halt konsequent bis zum Ende hindurch mit ganz, ganz vielen Momenten, wo du das Gefühl hast, na komm, das machen sie jetzt nicht. Das machen sie jetzt nicht wirklich. Und dann machen sie es. Und aber auch die Charaktere entwickeln sich halt. Ne? Also es ist nicht einfach nur so flache Action und irgendwie so ein paar Lacher, sondern da steckt auch was hinter. Da steckt die Frage hinter, wie gehen wir mit Entscheidungen um? Wie kann man tatsächlich Dinge verändern, wenn man diese Zeitreise-Thematik nochmal aufmacht. Manchmal ist es auch so ein bisschen Brainfuck-mäßig, manchmal auch sehr humorvoll und am Ende hast du aber trotzdem das Gefühl, du hast diese ganzen Charaktere, alle drei, die jetzt im Fokus dann stehen, auch begleitet und ja, die haben sich geändert. Das fand ich sehr stark.
Also ich finde das auch so schön, wir kennen das aus Zurück in die Zukunft. Weißt du, Marty McFly kommt halt am Ende des ersten Teils zurück. Und es hat sich alles geändert, aber hey, es ist alles ziemlich cool. Und dieser Josh sagt in der Staffel 1, ich glaube, in einer der ersten Folgen, sagt er auch so, warum hat keiner, oder warum erzählt Marty McFly eigentlich niemandem, wie komisch das ist, in eine Gegenwart zurückzukommen, in der sich alles verändert hat plötzlich. Und damit hat ja auch Josh zu kämpfen. Zum Beispiel, seine Eltern sind, bei denen er immer noch wohnt, sind total liberal, total liebenswerte Leute. Ja, das sind so diese, erinnert mich so ein bisschen an die Eltern von Ben Stiller aus, wie hießen sie, The Fockers?
Ja, genau.
Genau. So in der Art sind die. Und dann passiert halt in der Vergangenheit eine Situation, mit denen, wo die jungen Fockers halt eben urplötzlich mit Gewalt konfrontiert werden, was dann dazu folgt, dass die schon immer noch liebenswert sind, wenn halt ihr Sohn zurückkehrt in die Gegenwart, aber trotz allem doch ein bisschen anders. Mhm, ja, genau. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass dann plötzlich eine Waffe da im Wohnzimmer hängt. Das fand ich, also ich finde, Future Man ist definitiv nicht die cleverste Serie, die es gibt, aber ich finde, es ist so eine Serie, die tut dümmer, als sie ist. Sie ist ja nicht dumm.
Das stimmt, ganz und gar genau nicht. Und es geht um Herpes.
Ja. Das war genau das Stichwort, was ich gesucht habe. Es geht tatsächlich um Herpes, ja. Wer hätte mal gedacht, dass Herpes dafür verantwortlich ist, dass die Menschheit fast ausgelöscht wird.
Ja.
Ich will noch was sagen zur Besetzung. Mhm. Josh Hutcherson kennt man ja als Peter aus den Tribute von Panem-Filmen. War ein Darsteller, der mir eigentlich immer egal war. Ich fand ihn weder gut noch schlecht. Der war halt da. Dann hat er mit dieser kurzen Rolle in The Disaster Artist, fand ich ihn schon ziemlich gut. Und ich muss sagen, bei Future Man hat er schon mein Herz erobert. Also ich habe es wirklich genossen, dieser Figur zu folgen, und ich war auch immer auf seiner Seite. Also ich konnte ihn immer verstehen, ich konnte nachvollziehen, wie es ihm geht. Ich konnte auch irgendwie nachvollziehen, die Fehler, die er macht, weil das macht ihn halt nur menschlicher. Es ist also nicht so, wie gesagt, er ist intelligent, aber er ist kein Genie. Und er ist halt unglaublich empathisch. Und deswegen ist es auch einfach, ihn so als Bezugsfigur Nummer 1 zu benutzen und zu verwenden, was wiederum dann Raum schafft für die anderen Figuren, dass die sich halt vor allem komödiantisch voll ausbreiten können. Also diese beiden Krieger, Wolf und Tiger, machen eine Wandlung durch, vor allem Wolf, gespielt von Derek Wilson, das ist ein Darsteller, der hat mir vorher gar nichts gesagt und hat, glaube ich, davor auch keine nennenswerten Rollen gehabt.
Nee, nicht wirklich, nee.
Ja. Und meine Güte, da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt. Also was Tiger,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Also was Tiger und Wolf für eine Wandlung durchmachen, ist der Wahnsinn. Auch wenn Tiger eigentlich ihrer Rolle, die sie hat, noch irgendwie am engsten bleibt. Also die bleibt da immer noch so wie sie am Anfang erscheint. So bleibt sie meist auch, bis auf kleine Veränderungen. Aber Wolf, das ist eine ganz andere Geschichte. Da können wir gerne gleich im Spoiler-Part nochmal drauf eingehen. Aber ich würde schon sagen, neben Josh ist Wolf schon so mein Highlight an Figuren bei Future Man.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein bisschen was zur Inszenierung. Sie ist halt von Hulu präsentiert, also auch inszeniert und gedreht, produziert worden. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt Massen an Geld haben für so eine Serie. Nichtsdestotrotz sind die Effekte gut und im Rahmen ihrer Möglichkeiten, was sie so irgendwie so Science-Fiction-mäßig da auch raushauen, ist es halt auch gut präsentiert. Ne? Also du hast nie das Gefühl, dass es jetzt wirklich so billig Masse da machen, sondern versuchen halt wirklich dann auch das Set-Building und auch diese Welt an sich und auch in der Vergangenheit und auch die wenigen Szenen, die in der Zukunft zu sehen sind, relativ gut zu transportieren. Natürlich ist es so ein bisschen trashig, auch von den Klamotten, was sie so alles haben, und aber nichtsdestotrotz hatte ich nie das Gefühl, so dass es jetzt eine richtig billig Asylum-Serie, so wie Zed Nation oder sowas, sondern schon gut produziert.
Also ich glaube, wenn man sich darauf konzentrieren würde, würde man schon ein paar Sachen erkennen, wo man denkt, das ist irgendwie seltsam. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gibt eine Szene, da explodiert eine Bombe, Und da ist es schon seltsam, dass man von der Explosion so nichts mitbekommt. Aber ich finde, die Serie bietet dir halt genügend anderes Augenfutter dafür.
Genau.
Ne? Ja. Das ist, also ich finde, man kann ihr schon ansehen, dass sie halt nicht das Mega-Budget von anderen großen Serien hat. Also ich glaube hier Walking Dead etc. pp., die werden natürlich um einiges mehr haben. Aber das macht die Serie halt mit ihrer Kreativität wieder wett. Und das ist mehr als deutlich. Also, und vor allem in ihrer Kurzweiligkeit. Ich habe dieses Jahr einige Serien gesehen. Über ein paar haben wir auch einen Podcast gemacht. Aber keine davon hatte diese Kurzweiligkeit wie Future Man. Also ich habe die ganze erste Staffel innerhalb von einem Wochenende durchgeguckt. Und es war nicht so, dass ich nach der Ende von Folge 13 da saß, dachte, oh, okay, jetzt ist es vorbei, sondern ich wollte halt weitergucken.
Das hat auch von seiner Kreativität und von den ganzen Anspielungen her und wirklich guten Humor auch eine richtige Sogwirkung gehabt. Ich hatte dann auch angefangen zu gucken und hatte dann eine erste Folge durch, da habe ich ja vorhin schon was so gesagt, dann zweite Folge, danach war sowieso der Damm gebrochen und jetzt gucke ich. Und eigentlich war es schon total spät an dem Abend und ich dachte mir, scheiß drauf, Folge 3 fängst du an. Ah, fuck, Folge 4 fuchst du auch noch. Okay, fängst du Folge 5 noch an und dann war es um 2. So, und so ging es mir mit den letzten Folgen dann auch. Also ich habe das auch innerhalb, ich glaube, von 4, 5 Tagen relativ abends dann immer gut durchgucken können.
Ja, also wie gesagt, wenn ihr Amazon Prime habt, nutzt die Chance und guckt es euch an. Es gibt es da als Flatrate. Also ihr müsst nicht extra dafür bezahlen. Und ja, im Mitte Januar, glaube ich, kommt die zweite Staffel auf Hulu und wir beide hoffen, glaube ich, inständig, dass die deutsche Übersetzung oder die deutsche Veröffentlichung auf Amazon Prime nicht wieder ein Jahr dauert. Wobei ich mir das durchaus vorstellen kann.
Ja, ich hoffe ja auch, weil sie haben das groß beworben auf Amazon aktuell. Also wenn du so reinguckst, ist Future Man immer irgendwo gleich zentral.
Also bei mir wird immer Lucifer beworben, wenn ich reinkomme. Und ich denke mir so, Leute, ich gucke mir das nicht an. Ich habe schon ein paar Mal auf Pro7 gesehen, es hat mir gereicht. Ich interessiere mich dafür nicht, aber immer nur Lucifer. Immer nur. Das ist ganz kurios. Ja. Vielleicht sollten wir noch was sagen zu den Machern hinter der Kamera. Das ist nämlich ganz interessant. Es sind nämlich unter anderem Seth Rogen und Evan Goldberg. Das sind unter anderem die Autoren von Superbad. Ich glaube, Seth Rogen kennt man da, ne? Ananas Express beim ersten Mal und Das ist das Ende. Guter Freund von James Franco. Ich glaube, prädestinierter Kiffer. Und die beiden haben aber noch eine andere interessante Serie gemacht. Dabei handelt es sich um eine Comic-Verfilmung, nämlich Preacher, die ich auch empfehlen kann. Und da kam ja auch die Neuigkeit raus, dass nächstes Jahr, also 2019, eine vierte Staffel kommen wird. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Aber Preacher kennst du nicht, ne?
Nee, aber hast du mir auch mal empfohlen und steht auch auf meiner Liste.
Okay. Also Leute, es könnte sein, dass ihr nächstes Jahr einen Preacher-Podcast bekommt. Neben den Happy Staffel 2 Podcasts wahrscheinlich.
Oh, der kommt auf jeden Fall, ja.
Ja, der kommt auf jeden Fall. Gut, hast du noch irgendwas zu Future Man zu sagen, was man ohne Spoiler bereden kann?
Ich glaube nicht, wir haben über so ein bisschen über die Geschichte, über die Charaktere, über den Inhalt und vielleicht so ein bisschen noch das, für wen es eigentlich geeignet ist. Also man muss schon so ein bisschen das auch wollen, ne? Also wenn man eher was Bodenständiges sucht, was nicht so, also was heißt bodenständig, also was nicht so überdreht ist, ne, dann könnte man bei Future Man, glaube ich, an der falschen Adresse sein.
Ich glaube, auch wenn man so Nase rümpft, wenn Gags so unter der Gürtellinie sind, dann könnte man auch mit der Serie ein Problem haben, weil sie gerne und oft auch mal Körperflüssigkeiten zum Einsatz bringt, um es mal so auszudrücken. Nichtsdestotrotz, es wird ja immer wieder so gesagt, ja, wenn eine Serie oder ein Film irgendwie solche, sag ich mal, Untergürtellinien-Humor hat, dass es eine dumme Produktion ist, aber wie gesagt, Future Man ist nicht dumm. Ganz im Gegenteil. Deswegen. Gut, dann würde ich hier schon mal ein Fazit für mich ziehen und sagen, tolle Serie, ultra kurzweilig, sehr spaßig, hat Potenzial, noch besser zu werden mit der Staffel 2. Trailer könnt ihr euch gerne angucken, gibt's bei uns bei den News, werde ich dementsprechend verlinken. Und ich sage jetzt schon mal Tschüss an alle Zuschauer, die jetzt keine Lust auf Spoiler haben.
Genau, ich kann mich da nur anschließen, sehr kurzweilig, ich habe mich sofort reingezogen nach der ersten Folge und ich hatte sehr viel Spaß, ich habe sehr viel gelacht und habe total Bock auf die nächste Staffel.
Gut, dann herzlich willkommen im Spoiler-Bereich unseres kleinen Podcasts zu Future Man. Ich widme diesen Spoiler-Bereich Jorge Santiago. Möge er in Frieden ruhen. Ich muss dazu erwähnen, der Thomas hat das schon erwähnt, ich habe die Serie ein paar Tage, wo ein, zwei Wochen, glaube ich, vor dir geguckt.
Genau.
Und ich habe dich dann, glaube ich, mindestens dreimal täglich damit genervt und habe immer wieder Jorge Santiago erwähnt.
Ja, genau.
Und dann guckst du die Serie und verpasst die Szene, die ich meinte.
Ich habe sie ja nicht verpasst, ich habe mir den Namen einfach nicht gemerkt. Ich dachte, das
Weißt
kommt erst später und irgendwie ist das so was, aber ich hatte nicht gedacht, dass es dieser Running Gag wird von dem Polizisten. Aber das ist halt wirklich großartig, wie das ja eingeführt wird, ne? Also, das ist ja in der zweiten Folge dann auch, wenn sie dann zurückkommen in das Jahr 1969 ist es ja. Und dann ja gleich Wolf mit seiner Mine um sich schmeißt und die Polizisten da angreift. Und genau da sitzt ja dann Jorge Santiago drin.
Genau, und sein Partner, der überlebt, schwer gezeichnet, also die ganze Zeit so eine Narbe hat.
Ja.
Sein Partner heißt übrigens Detective Vincent Skarsgård. Der Name ist auch ultra gut gewählt, weil Skarsgård, weil er hatte wirklich so eine total penetrante Narbe im Gesicht.
Ja.
Und dieser Detective Vincent Skarsgård ist halt auf der Suche nach den Mördern von Jorge Santiago.
Und das war eines der ersten Momente in der Folge. Also die erste Folge hat mich gar nicht so reingezogen, aber das war eines der ersten Momente in Folge 2, beziehungsweise dann später am Ende der Folge kommt das ja dann. Ich habe vorher schon gut gelacht, da kommen wir gleich noch zu, der mich voll abgeholt hat, wer denn da zu der Familie von Jorge hingeht und seine Frau schwanger natürlich da sitzt und irgendwie mit freudiger Erwartung, cool, dass du da bist, du hast bestimmt total freudige Nachrichten für mich.
Wobei,
Familie,
man
ja.
muss dazu erwähnen, wirklich, er kommt in dieses Haus rein, diese Küche, oder ist da die Frau wirklich hochschwanger? Ich glaube, sie ist auch Latina, glaube ich.
Ja, genau.
Ja? Und aber der Polizist, der junge Skarsgård, der sieht aber auch total gebeutelt aus. Also
Ja, genau.
niemand würde glauben, dass der jetzt mit guten Nachrichten kommt.
Und dann ist die ganze Familie im Haus und plötzlich kommen dann die Eltern dazu und Cousin und Bruder und so und alle stehen sie dann da und lächeln und freuen sich. Hey, was hat er denn für gute Nachrichten? Erzähl doch mal. Oh, großartige Szene.
Ja. Und vor allem dieser Kopf, der taucht halt immer wieder auf. Also auch in der Gegenwart, auch in der Zukunft. Und
Ja.
er sucht halt immer den Mörder von Jorge Santiago. Und alleine, wie er das sagt, also wenn dieser Kopf auftaucht, man kann davon ausgehen, spätestens nach drei Sätzen kommt wieder dieser Satz so, ich tue es für Jorge Santiago. Ja? Und
Wie bei dem, ja, wie bei dem Verhör, wo die Mutter dann festgenommen worden ist, aufgrund dieses DNA-Tests dann, der eingeschickt worden ist. Und sie dann sagt so, ja, ich weiß nicht, wer Jorge Santiago ist, ne? Woher kennen Sie diesen Namen? Das haben Sie schon dreimal erzählt.
Ja, das ist großartig. Also, das ist halt, der sagt halt so Sätze wie, ja, es regnet. Weißt du, wer nicht mehr Regen erleben wird? Jorge
Genau.
Santiago. Das war mein Partner. Das ist großartig.
Ich war damals bei der Witwe und musste ihr erzählen, dass er tot ist.
Jorge Santiago. Ja, der ja von Wolf und Tiger umgebracht wird, was Josh ja nicht verhindern konnte, der alle Mühe hat, zumindest zu Beginn der Serie, sich davon abzuhalten, Leute umzubringen, ne?
Ja, vor allem, Tiger, das ist ja, kommt ja dann auch die Szene dann, wo Tiger dann ein Baby sieht. Babys sind ja quasi in der Zukunft nicht existent und natürlich total schutzlos und klein und so. Und sie will unbedingt ein Baby anfassen und geht dann einfach zu einer Frau und so, gib mir das Baby. Nein, ich gebe dir das Baby, gib mir das Baby. Ja,
Ja.
großartig.
Man muss ja auch sagen, dass alleine, wenn sie halt ankommen, gibt es ja auch gleich schon diesen ersten Gag
Ja.
unterhalb der Gürtellinie.
Oh
Denn
ja.
also Josh hat halt das Spiel abgeschlossen, endlich. Er ist halt so der scheinbar der Einzige, der es geschafft hat. Wobei ich mich dann auch frage, was ist das für ein Spiel, was so schwierig ist, aber keiner redet drüber. Also gerade in so Zeiten von Dark Souls oder so hätte ich gedacht, dass da irgendwie ein größeres Fandom um dieses Spiel entsteht. Aber okay, egal. Das ist jetzt nur so nur, also Nitpicking, ja. Er hat das Spiel abgeschlossen, ja, und freut sich so, ja, okay, was passiert jetzt? Und es passiert halt irgendwie nichts. Und was macht er dann? Ja, und dann holt er sich halt eben auf die virtuelle Tiger einen runter. Und, naja, gerade als er halt dabei ist, abzuschließen, steht dann plötzlich die echte Tiger und der echte Wolf vor ihm. Und, ja.
Er schließt dann ab.
Er schließt Wolf. Dann ab auf Wolf.
Großartige Figureneinführung übrigens.
Ja, das stimmt, total, ja, ja. Tiger ist eine sehr starke Frau, wird sie halt porträtiert, ja, auch so, ich würde sagen, so auch insgeheim so die, wirklich die Anführerin der beiden, die auch wesentlich länger braucht, um sich dieser, sag ich mal, neuen alten Welt zu öffnen.
Ja.
Und Wolf hingegen, also ich würde ehrlich sein, ich glaube, wir könnten einen ganzen Podcast nur mit der Großartigkeit von Wolf füllen.
Auf jeden Fall. Er ist halt überall und immer beliebt. Er steht immer im Mittelpunkt. Und was halt großartig an dieser Figur ist, er ist ja total der Sprengstoffexperte und Killer, hasst es dann aber nachher, auf diese Werte reduziert zu werden und findet ja dann heraus, dass er ein super Koch ist. Dieser Kontrast einfach. Und er macht ja dann seine Eskapaden in den 80er Jahren, wo er dann diesen Underground-Restaurantschuppen betreut, wo die Leute gekidnappt werden, um eine Todessituation zu haben, um den Geschmack zu intensivieren, und zieht sich halt so viel Koks rein, dass er irgendwann keinen Geschmack mehr selber hat. Und ich glaube, in der zweiten Staffel wird dann noch ganz viel drauf zu spielen kommen, wenn dann immer irgendwelche Stars oder so oder Schauspieler genannt werden, wo er dann sagt so, naja, mit denen habe ich schon gekokst. Mhm. Ja, mit denen hatte ich schon mal Sex. Mhm.
Man muss auch sagen, dass also Wolf, also in der Zukunft, wo sie herkommen, gibt es halt keine Drogen. Ja. Und wie Wolf auf Drogen reagiert, ist so super, weil es dann irgendwie auch mal Situationen kommt, so, ah ja, ich habe Meth oder ich habe Crystal Meth ausprobiert. Ist geil. Das Geile ist, 3 Tage ist man irgendwie der Clean. Und man denkt sich so, was?
Genau. Es gibt ja dieses Essen dann mit der Familie Futterman.
Ja.
Was auch sehr großartig ist, weil oben im Zimmer haben sie ja dann jemanden, den sie verhören und foltern, also theoretisch foltern, und wo nachher der Kopf explodiert, auch eine großartige Szene.
Ja.
Und dann, Wolf kriegt dann einen Wein eingeschenkt und meinte, oh ja, ist ganz lecker, der Wein. Habt ihr auch Crystal Meth? Ist auch super. Und genau, beim Kokain ist er ja dann nachher dann in der Zukunft nach einem Tag wieder clean. Also Kokain hat schon einen Nachteil. Man braucht einen Tag, um wieder clean zu werden.
Ja. Ja, und er hat ja auch später in seiner Drogenkarriere in den 80ern auch eine ganz eigene Methode entwickelt, um sich Kokain einzuverleiben. Ja. Weil er halt eben festgestellt hat, verdammt, wenn ich durch die Nase ziehe, dann schadet es meinen Geschmacksknospen. Dann blase ich es mir halt in den Hintern. Und das tut er wirklich. und es ist, ich finde, es ist halt jetzt schwer begreiflich zu machen, weil das ist natürlich irgendwie saudumm und irgendwie auch schon ziemlich niveaulos. Aber es ist, wirkt trotzdem nie so richtig dumm.
Ja.
Ne? Und ich finde, das liegt auch daran, weil halt eben der Josh das Ganze so schön erdet.
Genau, das macht er auf jeden Fall. Was mich ja dann abgeholt hat in der zweiten Folge, war dann irgendwann ein Humor. Du hattest mir dann irgendwann mal geschrieben, von wegen, hier mit den Kommunisten. Also, okay, was kommt denn da mit Kommunisten? Und auf jeden Fall in dieser zweiten Folge wollen die halt dann Cronish eigentlich umbringen, aber eigentlich verhindern sie dann nachher dank Josh nur, dass er quasi nicht Herpes bekommt. Bekommt es nachher dann ja trotzdem und sein Charakter verändert sich. Ich glaube, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, wie diese Vergangenheitssachen so Dinge ändern. Und dann sagt er den beiden dann, Tiger und Wolf, ihr bleibt draußen, ihr bewacht die Straße. Und was machen die natürlich, weil sie es nicht anders kennen? Sie bauen aus Müll eine Riesenbarrikade. Und die Polizei kommt dann, weil ja vorher dann Santiago getötet worden ist natürlich, und kommt dann zu dieser Barrikade, steigen alle aus und gucken dann, was ist denn das? Was soll das? Und stellen dann fest, dass dahinter ja dieses Verbindungshaus mit den ganzen Farbigen, mit den Schwarzen quasi ist, die da Party feiern und sagen dann, boah, wir können da jetzt nicht einschreiten, nachher gibt es wieder hier Rassenkrieg und Aufstände und das wollen wir nicht. Also rufen wir die mal an und fragen, was sie dann haben wollen. Und dann rufen sie ja, was sind denn eure Forderungen? Wollt ihr Geld? Und dann rufen die ja zurück, was ist Geld? Oh mein Gott, das sind Kommunisten. Und bei dieser Szene musste ich so lachen, ich konnte nicht mehr. Das war so hart geil. Und danach kommt halt noch eine Szene, wo ich noch mehr feiern musste, wo dann Wolf und Tiger ja auch eindringen, dann quasi in das Haus mit dieser Studentenverbindung. Und Wolf dann ja den Leuten reinknallt, von wegen, was seid ihr denn für Mutanten? Und das in diesem ganzen Kontext zu sehen, ja, mit Rassismus,
Ja.
war halt wirklich großartig pointiert. Und zudem gibt es einen großartigen Tanz auch, einen Tanzwettbewerb. Und da können wir jetzt, glaube ich, den Brückenschlag machen, weil er verliert ja sein Apple-Handy. Und ich glaube, das kannst du kurz erklären, was dann passiert.
Ja, er verliert sein Apple-Handy und ein junger Schwarzer findet es. Und als sie dann wieder in die Gegenwart kommen, heißt Apple nicht mehr Apple und Google auch nicht mehr Google, sondern wie Thomas?
Also Lamar heißt der, der es findet.
Oh
Deswegen
ja,
gibt es dann
Entschuldigung.
auch nicht sowas wie Alexa, sondern Lamar spricht mit dir. Und es ist quasi Black Apple, kurz Bläppel. Das ist großartig.
Was aber auch großartig ist, Josh muss sich halt in diese Verbindungsparty halt einschleichen, weil er kommt da nicht rein, weil er da keine Freunde hat und hat dann so eine Verkleidung als Astronaut. Übrigens das Kostüm von Lamar. Ja?
Genau.
Und dann gibt es halt so ein Dance-Off, weil er halt möchte verhindern, dass der junge Cronish halt mit der einen Frau intim wird, die ihm halt dieses Herpes anhängt. Weil er halt eben glaubt, dadurch kann er halt eben den Fluch der Zukunft abwenden. Spoiler, er schafft es nicht. Und dann machen die halt so ein Dance-Battle und Josh macht dann einfach mal so den Moonwalk, den halt zur damaligen Zeit keiner kennt. Und dann gibt es auch wieder so eine herrliche Szene, die so absolut so wirklich on the nose ist. Wirklich so keine Spur von Subtilität, wenn er nämlich dann irgendwie so ein Heidi dann so zum Telefon greift und sagt so, Michael, Michael, ich bin's, ja, dein Cousin, Marvin Jackson, ich hab da einen tollen Tanzmove
Genau, das sind so Kleinigkeiten, die sie halt überall eingebaut haben, ne? Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, also Terminator und Zurück in die Zukunft irgendwie als Leitthemen. Und gerade dieses Zurück in die Zukunft wird ja dann später in den Folgen ja auch wirklich auf die Spitze getrieben, ne?
total, ja.
Indem man ja dann diese Zeitlinie auch verlässt und Josh hier auf Juice trifft. Das ist auch großartig. Und das führt ja zu sehr, sehr lustigen Verquickungen.
Was ich halt unglaublich lustig fand, ist, ich habe ja schon erwähnt zu Beginn des Podcasts, dass die Eltern von Josh halt total liebe, nette Menschen sind. Ja, total überherzlich. Teilweise schon so herzlich, dass es mich, glaube ich, persönlich stören würde. Und die halt auch Gewalt ablehnen. Und dann kommen sie halt in der Vergangenheit irgendwie halt in das Haus von denen und natürlich sind die Eltern noch jünger und haben auch noch keine Kinder. Und dann versuchen halt Josh, Wolf und Tiger da irgendwie durchzukommen. Und es kommt halt zu einem, ja, zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, die
Ja.
dann dazu führt, dass die Eltern dann ein Gewehr in meinem Haus haben und auch so ein, nicht komplett, aber schon so leicht rassistische Tendenzen haben, weil sie halt wirklich sagen so, ja, ich wurde von einem angegriffen. Das war ein Latino. Wo muss ich denken, wieso Latino? Das war dein eigener Sohn. Du hast ihn noch nicht erkannt, weil er nicht der Welt war.
Interessant
Großartig.
ist dann auch diese Vorstellung, dass irgendwas in der Vergangenheit passiert ist, also dass du quasi jemanden schon mal gesehen hast,
Ja.
dich aber ja dann nicht aus der Erinnerung heran an diese Figur, an diesen, also an das Gesicht erinnern kannst.
Ja.
Außer du trinkst ganz viel Alkohol, wie der Onkel,
Ja.
der dann plötzlich vollkommen durchdreht. Übrigens ja noch was tatsächlich Trauriges, was mir gerade eingefallen ist, weil die Diane Futterman, also die Mutter quasi,
Glenn Headey, ja, die ist
genau,
gestorben, ja.
die ist ja gestorben,
Genau,
2017.
die ist bei der Produktion von Folge 5 oder 6 verstorben. Ich glaube, was danach so von ihr zu sehen ist, sind, glaube ich, so schon gedrehte Sachen und Archivmaterial. Und die
Genau.
Produzenten haben auch irgendwie gesagt, sie wollen halt nicht irgendwie ihre Rolle neu besetzen. Ich muss auch gestehen, man merkt es ein bisschen am Ende der ersten
Ja.
Staffel, dass der Vater da noch relativ präsent ist, aber sie nicht mehr.
Genau.
Aber ja, es ist. Ja, aber ich finde, das ist okay, wenn die halt sagen, nee, wir wollen sie nicht neu besetzen. Ich finde das legitim, nur auch eine schöne Geste.
Ja.
Und ja, mal gucken, wie sie es in der zweiten Staffel machen. Aber ja, gut, dass du mich daran erinnert hast.
Was noch großartig ist, ist ja einfach die Geschichte an sich, ne? Also nicht nur mit den Veränderungen in der Vergangenheit und was für Auswirkungen das in der Zukunft hat, also das wird wirklich nachher auf die Spitze getrieben, sondern auch mit, also die Serie selber stellt dich ja auch irgendwann vor die eigene Entscheidung, wo du dann darüber nachdenkst, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Welche Wahrheit ist denn jetzt die richtige, ne? Also dann finden sie ja einen von den Biotics, seine Freundin,
Man muss
die
vielleicht noch erwähnen, Biotics sind sowas eine Art Cyborgs
Genau.
und die sind teilweise halt auch in der Gegenwart und Vergangenheit und wollen halt verhindern, dass Wolf Tiger und Pater Man halt eben ihre Existenz verhindert.
Genau. Und die erzählt dann von wegen, dass ja in der Zukunft alles total toll ist, dass ihr Bruder da irgendwie so Robosurfen macht und dass alles schick ist und dass ja dann der Widerstand angegriffen hat, indem sie die Krankenhäuser angegriffen haben. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, stimmt, was ist denn jetzt eigentlich? Was ist, wenn der Widerstand tatsächlich so indoktriniert ist und eigentlich total so eine Terrorzelle, wird ja dann auch der Vergleich gemacht, wie der IS ist so. Und nichtsdestotrotz entscheidet sich aber dann Josh ja richtig, weil er dann richtig sagt, so von wegen, ich will eure perfekte Mutantenzukunft nicht, wo quasi jeder irgendwie, es keine Krankheiten, kein Leid mehr in dem Sinne gibt, sondern eher so, alles wird kontrolliert. Alles ist durchdeklariert, durchkontrolliert. Alles ist perfekt. Und da habe ich mich wirklich dann die Frage gestellt, ja, will man das eigentlich? Also ich finde, der beste Vergleich ist mit dem Film Gattaca. Weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, klar. Ja.
Das hat mich sehr, sehr stark daran erinnert.
Ja, stimmt schon. Das stimmt schon. Wobei, zur Zukunft, es gibt so ein paar Szenen, die halt in der Zukunft spielen, also die halt so zeigen, woher Tiger und Wolf kommen. Und ich finde es ganz schön, dass sich da auch auf so ein paar Details geachtet haben. Zum Beispiel, dass die teilweise ein anderes Vokabular haben als die Menschen aus der Gegenwart. Zum Beispiel kennen die das Wort Mund nicht. Für die ist der Mund das Rattenloch, weil das Organ ist, mit dem sie halt Ratten fressen. Und
Ja,
Ratten
genau.
sind halt so die Nummer 1 Nahrungsquelle in der Zukunft. Deswegen heißt es immer Rattenloch. Und die sagen dann auch nicht halt deinen Mund, sondern halt dein Rattenloch.
Ja.
Das sind so Kleinigkeiten, die das Ganze nochmal so ein bisschen vertiefen und auch ganz, ganz hübsch machen. Hat mir auch gut gefallen. Und es gibt noch eine wunderschöne Szene, die halt in dieser versauten Zukunft, sag ich mal, spielt. Und zwar, wenn wir erfahren, was mit den Kameraden von Tiger und Wolf passiert ist, die alle auch Tiernamen haben. Also man kann jetzt denken, Tiger und Wolf klingt halt so wie so, weiß ich, so Special Commando Decknamen, ne?
Ja.
Aber ihr ganzes Team wirklich, da sind Namen dabei, Wahnsinn. Irgendwie Flamingo,
Eule.
Vogelstrauß, Eule. Ja. Die werden dann vorgestellt und 2 Minuten später sind sie alle tot.
Ja, genau.
Ja, auch eine schöne Szene, ja. Wolltest du was dazu sagen?
Nee, aber es ist wirklich toll, weil sie wirklich, also sie machen ja das ganz, ganz oft, dass sie das wirklich bis zum Äußersten ausreizen, so eine
Ja.
Momente. Und das ist so eine Szene als bestes Beispiel, weil sie ja wirklich dann, wie viel sind es, 40 Leute oder so oder 30?
Ja, 40 oder
Und
so, ja.
ja, alle Namen tatsächlich vorstellen, ne?
Ja. Und es wird halt immer so Zebra, Gnu, Vogelstrauß.
Ja.
Ja. Eine Sache hat mich überrascht. Von der Besetzung her, ich wusste nicht, dass er mitspielt. Und ich würde sagen, er hat eine Nebenrolle, schon eine wichtige Nebenrolle, aber er taucht nicht in jeder Folge auf.
Ja.
Und zwar, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir zum ersten, dachte ich mir, holla, der ist aber dick geworden. Und die zweite, durch dachte, ist so, ah, Vollbart steht ihm nicht so. Haley Joel Osment spielt mit. Das Kind aus The Sixth Sense und AI, wenn sich daran noch jemand erinnern mag. Hast du ihn erkannt?
Nee, hab ich nicht.
Das ist von Dr.
Der
Corporal.
Assistent, der nachher dann quasi die Firma auch leitet, kurzzeitig.
Genau, genau, dieses Arschloch.
Ah, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, natürlich, klar.
Ja.
Ja. Ah, das ist ja verrückt, ja.
Ja, ne, dachte ich auch. Dachte ich kenne den auch irgendwo her. Komisch. Na, der spielt da mit, tatsächlich.
Ah, okay. Und der hat tatsächlich auch eine coole Rolle und ich glaube, der wird in der zweiten Staffel, zumindest nach dem Trailer, ja auch nochmal eine größere Rolle bekommen.
Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der noch was zu tun hat. Es gibt ja immer so in so Staffeln so Rollen, wo man immer das Gefühl hat, okay, die scheinen wichtig zu sein, aber sie kommen nicht richtig zum Zuge, wo man dann immer so denkt, so, okay, ja, spätestens nächste Staffel wird der
Ja.
wichtig sein. Ich glaube tatsächlich, dass es bei ihm der Fall sein wird. Ich weiß seinen Rollennamen jetzt gerade nicht, aber er ist schon nicht unwichtig. Und vor allem glaube ich, dass er halt vielleicht eine Art Schurke wird, weil der halt einfach nicht nett ist, um es mal so
Ja.
auszudrücken. Er ist schon ein kleines Arschloch. Also der könnte sich vielleicht nochmal mit Josh, Tiger und Wolf anlegen. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, im Januar geht's auf Hulu weiter. Erstmal nur in den USA, aber wir hoffen auf eine baldige Veröffentlichung in deutschen Gefilden.
Ansonsten vielleicht nochmal, um was so diese Anspielungen, die es in dieser Serie gibt, auf alles Mögliche,
Ja.
nochmal auch auf die Spitze zu treiben, wie es die Serie sehr, sehr gerne macht, ist ja quasi dann die Frage, wo das Material herkommt für die Zeitmaschine. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
Ja, dieses Material, also es wird, glaube ich, in der irgendeiner Folge wird der Name dieses Materials erwähnt. Ich glaube, es heißt Cameronium. Und
Genau.
ich dachte mir so, Cameronium, okay, ja, halt irgend so ein ausgedachter Name, wie weiß ich, Vibranium oder Mithril oder so ein Scheiß, ja. Und dann wird's halt doch mal gesagt, Cameronium, ich so, okay, ja, okay. Und dann passiert es wirklich, dass erklärt wird, wer dieses Material gefunden hat.
Ja.
Es war James Cameron. Was, und es gibt halt die Situation, dass ihre Zeitmaschine kaputt ist und sie brauchen halt neues Cameronium. Und wo gibt es Cameronium? Richtig, im Haus von James Cameron. Und es gibt
Genau.
eine Folge, die komplett im Haus von James Cameron spielt. Natürlich ist es wahrscheinlich nicht das echte Haus von James Cameron, aber ich will mal so sagen, auch wenn diese Folge voller Übertreibung ist, wenn sie gesagt hätten, übrigens, wir haben im echten Haus vom echten James Cameron gedreht, ich hätte es ihnen geglaubt.
Es ist auch wirklich eine großartige Folge. Also vorher wird ja dann angekündigt von wegen, ja, James Cameron, einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit.
Ja.
Und du denkst dir schon so, okay, was ist das denn? Aber wenn du dann nachher das Haus siehst und quasi den hauseigenen Computer,
Ja, also quasi seine Alexa,
ja, das ist halt wirklich großartig.
ne? Ja, der Computer heißt, hat abgekürzt Signore, ausgesprochen Sigourney.
Ja, genau.
Und Sigourney und Wolf kommen sich näher.
Genau, und Sigourney muss die ganze Zeit irgendwie Anspielungen auf James Cameron und seine Filme einbringen in ihre normalen Subroutinen oder was sie halt so erzählt quasi. Von Titanic über, ja, ich kriege gar nicht mal alles zusammen.
Also zum Beispiel, die wollen dann halt in den Keller fahren mit dem Aufzug und das ist halt nicht Basement, sondern The Abyss.
Ja, stimmt, genau.
Und sie schleichen sich halt in dieses Haus rein und sagen halt dieser Sigourney, dass sie irgendwie Freunde von James Cameron sind und benutzen halt so, sagen wie, ja, ich bin Tom Arnold. Und irgendwann fliegt das halt auf und dann sagt, glaube ich, Sigourney sowas wie, ihr habt mich belogen. Man nennt das auch wahre Lügen. Also True Lies. Ja. Und ich glaube, der geilste Gag ist, glaube ich, der mit der Tür, oder?
Ja, stimmt, ja.
Bitte, du darfst.
Nee, mach du ruhig. Das
Nee, mach du bitte.
Okay,
Ich
also sie
habe
wollen ja auf jeden
Angst, dass ich ihn irgendwie falsch erzähle. Weil du hast mir gerade eben schon erzählt, deswegen darfst du.
Echt, habe ich dir mit der Tür schon erzählt?
Ja, im Vorgespräch. Im Vorgespräch.
Meinst du jetzt das, wo James Cameron am Ende dann zu der Tür kommt, oder meinst du, wo die Tür gesprengt werden soll? Ach so, du meinst die
Die
Titanic-Tür-Anspielung.
Titanic-Tür.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay,
Okay,
es gibt
sorry.
nämlich mehrere Türen in dieser Folge. Genau, weil da gibt es dann auch wieder so eine Anspielung auf Titanic, wo quasi James Cameron der Sigourney, die eigentlich auch sterben möchte, weil sie total unterdrückt wird, was auch ziemlich witzig ist, dann gesagt hat, dass sie ja auch nicht auf eine Tür passen würde. So Titanic-mäßig.
Ja, ja, großartig. Ja. Und jetzt, bevor jetzt Leute denken, ey cool, James Cameron spielt da mit. Nein, tut er nicht.
Nein, tut er nicht, nein.
Nein, man sieht zwar zum Schluss so einen Doppelgänger nach Hause kommen, aber man sieht ihn nur von hinten. Also man sieht nicht, dass es James Cameron an sich ist. Ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, hat James Cameron Humor, dass er da mitmachen würde? Ach, weil die sind ja schon ziemlich biestig zu ihm, muss man mal sagen. Ja, die ja. machen sich schon über ihn lustig. Ja, also, ja.
Übrigens haben die Titel von den einzelnen Folgen sind manchmal auch kleine Meisterwerke.
Okay, die, auf da die habe ich gar nicht geachtet.
Da gibt es nämlich Folgen, die heißen Herb, Fully Loaded. A Rip Hole in Time.
Ja. Yeah.
Dann gibt es A Blowjob Before Dying. Dann,
oh ja, stimmt, der Blowjob, ja. Sie hatte einen Schwanz in ihrem Rattenloch. Ja.
Dann die Folge Beyond the Triffle Dome.
Auch eine Highlight-Folge.
Ja. Und A Date with Destiny finde ich auch großartig, weil das auf so einer Meta-Ebene gut funktioniert.
Ja. Ja.
Das ist die letzte Folge mit, wo Destiny sich quasi in die Luft sprengt. Und Destiny ist ja die Freundin von Juice. Das ist eigentlich nur eine Sexpuppe.
Ja, ja. Ich möchte, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch eine Szene erwähnen. Die fand ich heftig.
Ja. Ja, ja.
Ich bin ja, was diesen Cringe-Humor, diesen Fremdschämen-Humor angeht, irgendwie, ich bin da schon Fan von. Ja, also ich bin ja auch großer Freund von zum Beispiel so Serien wie Pastewka, wo ja übrigens im Januar auch die neue Staffel kommt, freue ich mich auch drauf. Aber es gibt in Future Man Staffel 1, gab es eine Szene, die ging mir durch Mark und Bein. Das war so cringy. Oh meine Güte. Das habe ich echt lang nicht mehr erlebt. Und ich wusste aber auch, was passiert. Es geht um Folgendes. Josh fährt in die Vergangenheit und muss halt seinen Vater und seine Mutter wieder zusammenbringen. Ja. Und er weiß halt, wo sie sich kennengelernt haben. Und dort geht er hin. Und tatsächlich scheint es so, als ob er es schafft. Weil sein Vater und seine Mutter treffen sich halt. Und er geht halt mit der Freundin der Mutter dann weg, weil ich denke so, hey komm, ich habe mein Ziel erreicht, jetzt kann ich ein bisschen Spaß haben. Und er wird mit der Freundin seiner Mutter intim. Also ich beschreibe es mal, wie es ist. Er nuckelt halt wirklich in ihren nackten Brüsten. Sehr ausgiebig. Ja, und sagt dann so, oh, Vanessa oder so. Und dann sagt sie, nee, ich bin nicht Vanessa, ich bin Diane.
Genau.
Und Diane heißt seine Mutter.
Ja.
Also hat Josh der jüngeren Version seiner Mutter wirklich ausgiebig die Brüste genuckelt. Und das in einem sexuellen Sinne, nicht als Baby. Und ja. Meine Güte, ich meine, ich habe gelacht, wirklich. Und ich fand es imposant und imponierend, dass die Serie wirklich weiß, also du weißt, worauf es hinausläuft, aber die hat es trotzdem rigoros ausgeschlachtet, so richtig genüsslich darauf hingearbeitet. Mhm. Und das war, glaube ich, der Moment, an dem ich mich am meisten erinnere. Von Staffel 1. Dicht ja. gefolgt, was seltsam ist, ist es auch was Sexuelles, von den Entspannungsmethodiken von Tiger und Wolf.
Ja.
Denn die, haben, glaube ich, ein, zweimal Sex miteinander.
Zum gegenseitigen Aufladen.
Zum gegenseitigen Aufladen. Und Leute, wenn ihr mal Leute wirklich rammeln sehen wollt, also nicht Liebe machen, keinen Geschlechtsverkehr vollziehen, ja, kein Sex, nein, rammeln, dann seht euch Tiger und Wolf an, wie sie rammeln.
Genau, es gibt zum Anfang einmal so eine Szene und dann in der letzten Folge nochmal, kurz bevor sie quasi die Endschlacht ziehen, oder in der vorletzten Folge.
Ja.
Und ich finde den zweiten Moment noch besser, weil dann sind sie nachher zu viert mit zwei weiteren Kämpfern aus der Zukunft, aus einem alternativen Szenario wieder.
Ja.
Und Josh ist quasi in der Mitte und fungiert nachher als Sandwich. Und dann fragt Tiger, wenn alle fertig sind und geduscht haben, im Bademantel, alle sitzen so da total entspannt, fragt sie darum, entspannt? Eule, entspannt? Alle sind total entspannt. Und dann sitzt Josh da quasi in der Mitte und hat so diesen Diesen leeren Gesichtsausdruck, als wenn irgendwas in ihm gestorben wäre. Das ist so großartig.
Ja, wirklich. Ja. Okay, gut. Also ich bin, glaube ich, das erste durch. Wir könnten natürlich jetzt noch bestimmt 3 Stunden lang so einzelne Szenen
Ja,
nacherzählen,
ja.
die
Aber ich glaube, wir haben
großartig wären,
so
aber.
den Kern und die Highlights haben wir, glaube ich, erfasst, ja.
Ja, also guckt euch Future Man an. Gibt der Serie eine Chance. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass sie vielleicht etwas dumm ist. Ist sie nicht. Habt ein Herz für Future Man. Denn ansonsten hätten wir, glaube ich, keinen Podcast über diese Serie gemacht. Über die erste Staffel zumindest. Das ist, glaube ich, das Fazit, was wir jetzt so ziehen können. Ne? Also, sie hat der Thomas überzeugt. Und das muss was heißen.
Ja,
Also,
das stimmt, ja.
ich meine, der Thomas guckt ja kaum Serien.
Zumindest nicht so schnell hintereinander durch.
Ja. Gut. Dann fange ich mal an, einfach mit dem Abschied nehmen, zumindest für diese Ausgabe. Lieber Thomas, es war mir wie immer eine Ehre, mit dir zu podcasten. Das werden wir ja auch nächstes Jahr definitiv tun. Danke an euch Zuhörer, an die noch dabei sind und an alle Future Man-Fans, die sich das vielleicht angehört haben. Wir freuen uns auf die zweite Staffel und da ich nicht glaube, dass dieser Podcast noch dieses Jahr erscheinen wird, spare ich mir auch das die Phrase vom guten Rutsch. Ich sag dir, lieber Thomas, einen guten Rutsch, das kann ich jetzt schon mal festhalten und allen
Ja, danke schön,
anderen,
ebenfalls.
danke, und allen anderen wünsche ich, ja, eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Thomas, du bist dran.
Genau, wie gehabt, kommentiert runter, ob ihr Future Man schon gesehen habt, ob ihr Future Man gucken wollt, ob das Gelaber von uns total Schwachsinn ist
Na.
und ob ihr andere Serienempfehlungen habt, die wir mal gucken sollen, dann macht das gerne und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.